Ja, willkommen zurück zu Immovision, eurem Podcast für nachhaltige und innovative Immobilienentwicklung. Ja, und ich habe heute die liebe Vanessa bei mir. Ja, stell dich doch gerne mal kurz vor. Wer bist du und was machst du überhaupt?
Ja, danke für die Einladung, lieber Niklas. Ich bin Vanessa Wenk, mittlerweile 38 Jahre alt, bin im Immobilienbereich, wenn man sich so für das Thema Immobilienmakler oder Tinyhäuser interessiert, auch das Thema Gewerbeimmobilien umnutzen, in Wohnen, da würde ich schon sagen, dass ich da spezialisiert drauf bin und da sehr gut Bescheid weiß. Mein Maklerunternehmen habe ich seit über 12 Jahren, in der Zwischenzeit noch Immobilien auch selber gekauft und das Thema Tinyhäuser, Modulhäuser, das ist tatsächlich das, was sicherlich so ein großes Alleinstellungsmerkmal einfach auch ist, was ich die letzten Jahre wirklich als Pionierin auch vorangetrieben habe. Da geht es also nicht nur um das Thema kleiner und ein bisschen überschaubarer Wohnen, ja, ein bisschen nachhaltiger einfach auch zu sein, bisschen kompromissbereiter zu sein, was nicht heißt, dass es nicht gemütlich dann am Ende des Tages ist. Aber es geht hauptsächlich auch, zumindest aktuell, um das Thema, wie kann man mit Tinyhäusern, Ferienhäusern das Immobilienthema IAB-fähig machen. Das heißt, wie kann ich rückwirkend meine Steuern senken mit einem Tiny House als Gesamtprodukt, also als Businessplan mit dem Thema Kurzzeitvermietung, Airbnb, Booking und so weiter. Das ist jetzt so das, was sich einfach als Riesen-Business-Case rausgestellt hat. Dafür habe ich auch ein paar Jahre Entwicklung gebraucht, aber mittlerweile sind wir da an einem wirklich tollen Standpunkt und ja, machen damit auch Investoren glücklich, weil man rückwirkend, also bis zu 3 Jahre rückwirkend die Steuer maximal senken kann, mit 50% der gesamten Investitionssumme von so einem Tiny House. Wir können 0 € Eigenkapital aktuell anbieten für eine Finanzierung über 10 Jahre und abschreiben in 8 Jahren, was es auch im Immobilienbereich so nicht gibt. Und da gibt es eigentlich keine Nachteile. Und deswegen ist das einfach ein riesengroßes, spannendes Thema, vor allen Dingen jetzt auch für deinen Podcast hier.
Ja, also warum ich das auch besonders spannend fand, ist ja diese Mischung aus Marktkenntnis bei dir und das halt dann auch in den Tinyhäusern selber umgesetzt zu haben. Wie hat sich denn das Ganze bei dir entwickelt? Du hast jetzt gesagt, dein Maklerunternehmen hast du seit 12 Jahren. Was war davor oder wie bist du in das Thema Immobilien reingerutscht? Wie kamst du der Maklerfirma? Nimm uns da doch vielleicht noch mal kurz auf deinem Weg so ein bisschen mit.
Ja, also ich komme aus Nordhessen, habe dort erst mal eine Ausbildung als Fremdsprachenassistentin gemacht und im Logistikbereich noch eine Ausbildung. Bin dann auch relativ schnell in den Vertrieb gekommen, hatte dann auch mit Anfang 20 schon eine eigene Assistentin und hatte einen tollen BMW als Firmenwagen. Und ich wusste, Vertrieb ist mein Ding, aber eben nicht Spedition und Logistik. Und dann habe ich gesagt, okay, ich setze jetzt alles auf Rot. Bin damals mit meiner damaligen Liebe mit nach Karlsruhe und habe gesagt, ich komme mit, aber ich gehe in die Immobilienbranche. Und dann habe ich tatsächlich angefangen. Ich kannte nicht eine Straße, nicht einen Eigentümer, nicht einen Verkäufer. Meine Kollegen waren eigentlich meine Konkurrenz, weil sie irgendwie natürlich auch nicht wollten, dass ich ihnen Objekte wegschnapp. Und also eine sehr, sehr anstrengende Zeit und Phase, aber ich wusste, das wird sich auszahlen und ich wusste auch, dass ich da schon wirklich sehr viel Einsatz und Leidenschaft mitbringen und bin dann später abgeworben worden von Engel und Völkers, habe dann den Commercial-Gewerbebereich in Karlsruhe noch aufgebaut. Das heißt, ich habe aus dem Wohnbereich und aus dem Gewerbebereich, ja, würde ich sagen, schon sehr viel mitgenommen und habe dann aber eine eigene Brand gegründet vor circa 13 Jahren, weil ich auch gemerkt habe, meine Kunden wollen mich nicht nur für eine Sparte, sondern wollen mir einfach alle ihre Objekte geben. Und daraus hat sich dann mein Maklerunternehmen Immovenk entwickelt und das gibt es seit 13 Jahren jetzt und ja, ist immer noch natürlich ein großer Schwerpunkt auch, aber habe da auch Mitarbeiter, die mich da unterstützen Und so konnte ich auch aus diesem Maklerunternehmen heraus diese ganze Pioniersarbeit leisten zum Thema Tiny- und Modulhäuser, weil da gab es ja jetzt keine Blaupause, das hat niemand vorgemacht. Also habe ich auch viele, viele, viele Gelder bezahlt, die ja verbrannt waren dann. Aber jetzt sind wir da auf einem ja, extrem erfolgreichen Weg.
Ja, lass uns gerne auch dann bei diesem Thema nochmal kurz bleiben, bei den Tiny-Häusern. Also sag vielleicht mal noch, du hast ja so schon IAB und AFA, diese steuerlichen Themen, auch mit in den Raum geworfen. Für wen ist denn das spannend? Also welche Grundvoraussetzungen sollte man da mitbekommen? Und wo funktioniert denn das überhaupt? Also ist das an jedem Standort möglich oder hast du da spezielle Strategien dahinter?
Ja, also es macht natürlich Sinn, dass das etwas ist, was im Gesamtkontext funktioniert. Jetzt einfach nur ein billiges Tiny House kaufen und dann gucken wir mal, was draus wird. Das funktioniert natürlich nicht, sondern wir haben zum Beispiel bei dem letzten Projekt im Schwarzwald ein tolles Camp Resort mit einer tollen Infrastruktur. Ja, da gibt es natürlich ganz viel Grün und Berge und ein bisschen Wasser, was da plätschert. Da fließt nämlich die Enz durch, dann gibt es ein paar Esel, dann gibt es einen Biergarten, nachhaltige Produkte, die man da kaufen kann, morgens seine frischen Brötchen und so. Das heißt, das macht schon Sinn, das auch im Gesamtkontext irgendwo ja, zu gestalten. Das heißt auch, man braucht einfach ein tolles Fleckchen Erde, man braucht da eine gewisse Infrastruktur für die potenziellen Gäste, sonst macht ja dieses gesamte Thema auch keinen Sinn. Ja, wir wollen ja auch Einnahmen erzielen und dann in der Konstellation braucht es natürlich auch Wasser, Abwasser, Strom, die Infrastruktur und Vorbereitung, dass das Haus auch gerade und sicher steht. Und da, ja genau, also haben wir immer wieder dann Projekte, wo wir das den Kunden als Gesamtpaket anbieten können. Denn wir haben einfach in den letzten Jahren die Erfahrung gesammelt, wenn ein Kunde einfach nur ein Haus kaufen muss, ist er häufig überfordert mit dem Thema Grundstück, Grundstückssuche, Vorbereiten, Infrastruktur, Genehmigung und so weiter. Und dann ist da auch nach der ersten, zweiten, dritten Hürde spätestens häufig das Thema auch schon durch. Und deswegen entscheiden sich dann auch Kapitalanleger, Investoren eher für ja, erprobte ja, Konzepte.
Ja, das heißt also, wenn ich das so raushöre, also ihr gebt ja das schlüsselfertig dann eigentlich schon dem zukünftigen Käufer. Und wie kann ich mir das von der Vermietung dann vorstellen? Also im laufenden Betrieb ist das dann eher eine Sondervermietung, also sprich so wie eine Art Ferienwohnung, Ferienvermietung und so weiter. Und ja, wer administriert das dann?
Ein Ferienhaus, wo dann Airbnb und Booking genutzt werden, aber auch andere Möglichkeiten, um dann die Häuser zu vermieten. Genau. Also es macht natürlich auch Sinn, wenn man selber ein Grundstück hat und man möchte irgendwie was entwickeln. Klar, das kann man machen. Das wird auch in der Regel ein bisschen günstiger. Aber viele wollen es halt einfach nicht. Ne? Vor allen Dingen, wenn man dann auch eine Infrastruktur schaffen muss. Wenn aber jemand selber da drin wohnen möchte oder sein Büro in einem Tiny House haben will, man hat ein eigenes Grundstück oder gepachtet, natürlich kommt es dann auch in Frage. Aber häufig so eine Art Camp Resort oder Ferien. Anlage zu bauen und zu entwickeln, da sind die meisten dann doch raus.
Ja, definitiv. Das ist ja dann schon noch ein komplexeres Projekt am Ende des Tages. Du hattest vorhin schon mal angeschnitten, dieses Thema Steuern. Und ich würde sagen, so vor allem auch in unserer Bubble ist das ja immer ein sehr, sehr großes Thema. Oder ich würde sagen, die meisten wären dann spätestens an dem Punkt sehr hellhörig. Wie ist denn das bei so einem Tiny House? Also sprich, was muss ich für Voraussetzungen dann mitbringen, damit ich das steuerlich optimal für mich nutzen kann? Und wie hoch ist dann dieser steuerliche Nutzen am Ende?
Also der steuerliche Nutzen ist extrem. Wir haben auch einen Steuerberater, der spezialisiert ist auf genau dieses Thema, was auch unsere Kunden nutzen können. Also die erste Stunde, die übernehmen wir immer mit diesem Profi für das Thema. Und dann kann man sich da auch individuell beraten lassen. Man kann, wie gesagt, rückwirkend 3 Jahre seine Steuern senken, je nachdem, ob man halt seine Steuererklärung auch schon abgegeben hat. Und es macht natürlich Sinn, dass man auch ein bisschen Überschuss hatte. Ja, wenn ich jetzt nichts habe, nichts verdient habe, wo ich Steuern hätte zahlen müssen, dann macht es nicht so viel Sinn. Dann macht es Sinn aus der Vermietung heraus, sicherlich, weil man hat da auch einen Cashflow. Aber wenn man jetzt um das Thema Steuerersparnis spricht, dann macht es natürlich auch Sinn, dass man früher Geld verdient hat und muss dann eben weniger Steuern zahlen. Genau, also das heißt, ich kann zum Beispiel 50% der Abschreibungssumme pro Jahr oder 50% der gesamten Investitionssumme pro Haus pro Jahr direkt ansetzen und habe dann auch die Möglichkeit, innerhalb von insgesamt 8 Jahren alles abzuschreiben, was im Immobilienbereich natürlich geisteskrank ist. Ja, auch so dieses rückwirkende Steuern sparen auch. Gibt es ja so sonst auch nicht. Das ist das einzige Modell, wo das funktioniert. Und Photovoltaikanlagen sind ja jetzt keine klassischen Immobilien. Da ist sowas auch noch möglich, aber eher ja nicht so ein sexy Produkt, sage ich mal. Und man kann einfach auch durch diese Airbnb und Booking-Vermietung zusätzlich Einnahmen generieren. Und das ist auch das Ziel sowieso. Wir haben da auch einen Verwalter, der das alles machen kann. Also das macht schon Spaß.
Ja, jetzt hast du gerade schon gesagt, also man kann dann zusätzlich zu den steuerlichen Ersparnissen auch noch was dran verdienen. Kannst du mal so ein Benchmark, so eine Referenz sagen, wie viel Rendite ist da vielleicht möglich? Auch im Vergleich zur Anfangsinvestition oder Richtung Cashflow, so irgendwas, was man aus dem Investorensprech so ein bisschen greifen kann.
Ja, also wenn man alle Kosten abzieht, dann liegt man irgendwo bei, ja, also wir haben zwar diese Kalkulation nicht, aber im aller Worst Case irgendwo bei 8-10%. Unser Verwalter rechnet aber mit anderer Auslastung und er ist wirklich qualifiziert und erprobt in dem Thema und kann nachhaltig beweisen, dass er 80-90% Auslastung schafft und wir haben es nur mit 50-60% kalkuliert. Das heißt also, die Rendite ist nochmal viel, viel krasser, als wir es eigentlich offiziell rausgeben. Also die liegt dann eher zwischen 10-20%.
Ja, also super cool auch, sag ich mal, das Gesamtkonstrukt, auch dass du dich dann nach deiner angestellten Karriere, sag ich mal, auch vorher schon in der Immobilienbranche dann da selbstständig gemacht hast und das dann auch noch ringsherum als System gebaut hast oder als zusätzliches Modul. Wie kann ich mir denn jetzt so einen Arbeitstag von dir vorstellen? Also wie viel hängst du da operativ noch drin? Wie ist das aufgeteilt? Bist du eher noch im Maklerbusiness oder doch stärker inzwischen in den Tiny-Häusern? Wie ist das so bei dir?
Ja, also ich mache einfach das, was ich gut kann und alles, was andere besser können, das machen wirklich auch dann die anderen. Also Anfragenbearbeitung, sowas mache ich jetzt nicht. Ich mache auch eher selten die Besichtigungstermine. Was ich faktisch mache, sind ne, solche Interviews ab und an zu führen, Marketingmaßnahmen zu machen, aber auch Entscheidungen zu treffen. Also jetzt zum Beispiel diese Infrastruktur bei dem letzten Camp Resort, die habe ich komplett bezahlt. Das heißt, da übernehme ich erstmal das komplette Risiko auch für sämtliche Baumaßnahmen, Infrastruktur, alles, was da gebaggert wird, gebuddelt wird, Leitungen, Rohre verlegen, die Plätze vorbereiten, dass die Häuser auch gut stehen können. Da gucke ich natürlich ab und an mal, wobei auch da habe ich meine Bauleiterin und die schaut dann halt, dass alles dort vor Ort funktioniert. Also deswegen kann ich jetzt auch ganz entspannt gerade kurz nach Ostern hier bei meiner Familie sein. Bin jetzt hier auch gerade mit Blick auf ein Grundstück, was wir jetzt auch kurzfristig wahrscheinlich übernächste Woche mit Tiny House bespielen. Und meine Mitarbeiter sind ganz aktiv. Die eine ist auf dem Gelände und koordiniert die Handwerker. Die andere bearbeitet Anfragen und so geht es weiter. Also wie sieht mein Tag aus? Sehr, sehr unterschiedlich, ja, also das, was notwendig ist, das mache ich und das, was mir natürlich auch Spaß macht, am Ende des Tages sorge ich dafür, dass alles hochgehalten wird, alles so funktioniert, wie es funktionieren soll und habe aber da natürlich tolle Unterstützung, das muss man ganz klar sagen.
Ich glaube, das ist auch ein Aspekt, den viele dann gar nicht sehen. Also ja, das eine ist die Arbeit, das andere ist ja auch das finanzielle Risiko sozusagen, was damit einhergeht.
Absolut.
Also das ist ja, denke ich mal, auch so eine Sache von dem Ausblick her. Also wie viele Projekte kann ich dann parallel handeln und so weiter. Wie ist denn deine Zukunftsaussicht oder was ist dein Ziel, was du dir gesetzt hast? Willst du nochmal einen komplett neuen Bereich irgendwann aufschließen, wie das die Tiny Häuser waren? Willst du da in die Skalierung reingehen? Was ist dein, sagen wir mal, 5-Jahres-Plan?
Mein 5-Jahres-Plan ist ganz klar, auch in der Mitte von Deutschland, also Nordhessen, wo ich auch geboren wurde, wo meine Heimat ist, von dort aus auch die Möglichkeit zu haben, unsere Tiny-Häuser auszustellen, dort eben auch Ausstellungsflächen, Musterhausflächen zu bauen, zu haben. Und habe jetzt am Montag um 9 Uhr einen ganz, ganz wichtigen Termin beim Werratalsee in Eschwege. Und wenn ich da es hinbekomme, dass wir dort unsere Häuser bauen können, das wäre so mein größtes Ziel, was ich jetzt kurzfristig erreichen könnte und würde, weil ich damit auch meine Heimatregion ultimativ stärken kann. Das fände ich total schön, die Vorstellung. Und gleichzeitig baue ich wirklich auf das Thema Tiny Häuser, Modulhäuser. Völlig klar, alles andere ist viel zu teuer und ist auch total unsmart, nicht effizient, viel zu teuer, viel zu aufwendig. Also ein Auto kriegt man ja auch erstellt in einer Halle. Ja, da gibt es verschiedene Produktionsstraßen und das funktioniert mit eben Modulhäusern, die man auch am Ende auf dem Grundstück verbinden kann, genauso gut. Und man hat alle Gewerke in einer Hand, in einer Produktionshalle und es ist einfach total sinnvoll, das so zu machen. Alles andere ist doch völlig geisteskrank, dass man da an einer Adresse jedes Mal wieder, was weiß ich, 40 unterschiedliche Gewerke hinbestellt, alle Lieferungen hinliefern. Also das erschließt sich mir gar nicht, warum wir das überhaupt so handhaben. Und das ist meine persönliche Zukunft und weiterhin auch alle Immobilienmakler auf diesem Weg mitzunehmen. Also wir bieten ja schon seit 8 Jahren Immobilienmaklern an, dass sie unsere Produkte in ihr Portfolio mit aufnehmen können. Also seit 8 Jahren mache ich das Thema Tiny Häuser. Seit geraumer Zeit bieten wir es Maklern an. Ich meine, ich habe seit circa 8 Jahren einen YouTube-Kanal im Bereich Immobilienmakler, auch einen sehr großen. Also es gibt gar nicht so viele Makler in Deutschland, aber ich glaube 12.000 folgen uns. Und da ist einfach auch weiterführend so der Fokus, das größer, bekannter und sinnvoll zu machen. Ja, wir machen auch zum Beispiel barrierefreie Häuser, rollstuhlgerecht für Senioren. Und das ist einfach ein total schönes Thema auch, was absolut sinnvoll ist und was auch mehr in die Öffentlichkeit kommen darf. Also so, dass Tiny-Häuser auch baugenehmigungsfähig sind, weil das bringt uns nichts, dass wir lustige, aufgeblasene Holz-Tiny-Häuser, Gartenhäuser oder irgendwelche komischen Bauwegen entwickeln. Aber das genehmigt halt keine Gemeinde, keine Stadt. Und deswegen macht es natürlich Sinn, da auch einen Weg einzuschlagen, der dann auch realisierbar ist in der Wirklichkeit. Und das habe ich mir auf die Fahne geschrieben. Das ist das, was ich gut kann. Und das möchte ich einfach viel, viel größer machen, sodass auch mehr Menschen davon profitieren. Nicht mit irgendwie 70 noch ihr viel zu groß gewordenes Haus putzen und den Garten pflegen müssen, sondern dass jeder sein eigenes kleines Häuschen haben kann, die eigenen 4 Wände, ein bisschen Rasen. Und mehr wollen die Leute gar nicht mehr. Und das ist meine persönliche Zukunft und ich bin davon überzeugt, dass davon ganz viele Menschen profitieren werden.
Ja, also auch wenn ihr nochmal vorbeischauen wollt bei dir, Vanessa, dann natürlich unten in den Shownotes werden wir auch alles verlinken, also sowohl den YouTube-Kanal, Instagram und so weiter. Du bist ja da auch sehr aktiv und ich finde das vor allem auch deswegen so spannend, dieses Thema Tiny-Häuser. Wir sind ja auch mal in dem Podcast, aber auch ich zum Beispiel mit meinem Unternehmen reingestartet, weil wir gesagt haben, wir wollen irgendwie nachweisen, dass irgendwo der nachhaltige Weg auch irgendwo der wirtschaftlichste Weg am Ende des Tages ist. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie Nachhaltigkeit ist ja nicht nur Ökologie, woran man wahrscheinlich häufig denkt, sondern halt auch Ökonomie und Soziales. Und das hast du ja gerade auch mit reingebracht, ne? Demografische Entwicklung, vor allem so in ländlichen Räumen, was passiert mit dem Einfamilienhaus, was irgendwann mal zu groß gebaut wurde für später und so weiter. Was würdest du sagen, was für eine Rolle nimmt dieses Thema Nachhaltigkeit für dich, auch in deiner Strategie oder von deiner Überzeugung her ein?
Also das Thema Nachhaltigkeit ist wichtig und gleichzeitig denke ich mir aber auch, man muss jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Ja, also es macht halt Sinn, dass es effizient ist, dass es dass keine komischen Materialien verbaut werden, die man nicht mehr entsorgt bekommt und solche Sachen. Und man sollte auch definitiv darauf achten, dass man nicht ultimativ viel Energie braucht, um das Haus zu bewirtschaften, weil wir sehen alle, was da jetzt auf uns zurollt. Und das ist halt unangenehm, ne? Aber gleichzeitig ist es auch, wenn ich sowieso schon kleiner, kompakter denke, dann ist ja schon sehr, sehr viel Einsparmaßnahme automatisch, die damit einhergeht. Und das ist auch etwas, worauf ich mich natürlich fokussiere und auch selbst lebe. Also ich bin jetzt auch gerade selber dabei, ein Tiny House für mich zu stellen. Und ich werde da auch Abstand von nehmen von diesen viel zu großen Immobilien, also wo ich immer schon, das war immer so ein intrinsisches Gefühl, dass ich gedacht habe, boah, 170 Quadratmeter, dann noch 190 Quadratmeter Büro, dann noch ein Riesengarten mit Pool. Es ist nicht so, dass ich sage, ja, ich bin mir das nicht wert, dass ich das alles besitze und habe und dass es total schön ist, aber es war schon immer so ein Gefühl von, also das ist völlig unangemessen, ja. Ich bin 1,60 Meter groß, mein kleiner Sohn ist irgendwie, ne, 4 Jahre alt und wir tun so, als, keine Ahnung, würde nichts eine Rolle spielen und alles kein Geld kosten oder auch, also was es uns kostet, so etwas zu haben, ist ja auch Aufmerksamkeit, ist Zeit, die da weggeht. Man hat auch irgendwie ein bisschen eine Art Fußfessel, ja? Wenn du irgendwo viel Geld investiert hast mit Pool, Außenanlagen, Küche mit schwebender Arbeitsinsel und so weiter, das kannst du ja nicht einfach so mitnehmen, ne? Und sagen, ja gut, ne, das nimmst du halt mit. Und sondern es ist eine Fußfessel, je mehr man hat. Und deswegen finde ich einfach so diese Vision von kleinen mobilen Häusern schon immer total interessant. Und es kristallisiert sich einfach auch für mich raus, dass es mir so viel mehr Freiheit gibt, so zu wissen, ich kann eigentlich jetzt einen Tieflader bestellen und der bringt mir das Ding auch nach Mallorca, wenn ich will. Und ich kann einfach entscheiden, was ich nächstes Jahr machen will, ohne dass ich viel zu viel Geld in alles Mögliche in diesen einen Standort investiert habe. Und in diesen kritischen Zeiten, sage ich jetzt einfach mal, so ein Ballast zu haben, so festgezurrt zu sein, das schnürt bei mir eigentlich alles zu. Ja, und deswegen freue ich mich auf die Zeit, wo wir alles ein bisschen komprimierter haben und viel freier dadurch sein können und flexibler sein können. Und ich glaube, den flexiblen Menschen gehört die Zukunft. Und deswegen ist das einfach für mich so ein Thema, was sich richtig anfühlt, was sich wahr anfühlt, was in die Zukunft passt von uns. Und ja, also das macht einfach total Sinn, da voranzugehen.
Kann ich total fühlen. Also ich finde auch, manchmal muss man wahrscheinlich auch einfach mal gegenrechnen, wie viel ist mir jetzt der Status oder das, was ich damit ausdrücke, wie ich wohne oder was ich besitze, wirklich das wert, was damit zusammenhängt. Weil ich glaube, viele sehen überhaupt nicht, wie viel Aufwand das ist, wie viel Geld dann am Ende reinfließt. Oder dann
Ja.
brauche ich vielleicht noch eine Person, die das mit bewirtschaftet, weil man es zeitlich sonst gar nicht
Ich hatte
schaffen
ja
würde oder
leider
so.
letztes Jahr Stromkosten von 13.000 Euro. Ja, weil ich ein bisschen Pool, ein bisschen dies, bisschen 13.000 Euro, da ist nicht mal Heizung dabei, ne? Also manche haben ja dann irgendwie da noch. Aber ja, also, und dann muss das immer gepflegt werden. Wenn du es nicht machst, dann wird es wassergrün oder keine Ahnung. Und dann ist es mehr Drama, als dass du dich dran freust. Und ich kann mich nicht erinnern in 4 Jahren oder so, dass ich echt ganz entspannt mal da am Pool gelegen habe und habe das irgendwie auch genossen, ne? Deswegen, ja, genau.
Nee, definitiv. Also kann ich vollkommen nachvollziehen. Genau. Ja, vielleicht mal noch eine Frage würde mich persönlich noch interessieren. Wie sieht eigentlich das Immobilienportfolio von dir, Vanessa, aus? Also sind da viele Tiny Häuser oder sind es eher Bestandsimmobilien? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also ich persönlich habe ganz viel verkauft tatsächlich und ich bin komplett in das Thema Tiny Häuser reingegangen. Also mit allem, was ich habe, zeitlich, monetär, vom Fokus und das ist einfach auch ein Punkt, wo ich alles auf Rot gesetzt habe. Das hat sich schon mal als gut rauskristallisiert und das ist jetzt auch der richtige Weg.
Nee, supi. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir noch, das Beste noch zum Schluss. Vielleicht noch eine Abschlussfrage. Die Zuhörenden, die uns immer verfolgen, kennen das ja schon. Liebe Vanessa, wenn du den Zuhörenden jetzt noch eine Sache mitgeben könntest, kann was mit Immobilien zu tun haben, muss es aber nicht. Was wäre das?
Wappnet euch vor der Zukunft, bleibt flexibel, setzt auf Familie, Freunde, Community, haltet euer Geld zusammen und vergesst nicht, das Leben zu leben.
Ja, supi. Dann danke ich dir, Vanessa. Vielen Dank auch für deinen Input jetzt an der Stelle und allen Zuhörenden nochmal vielen Dank, dass ihr jetzt hier reingehört habt. Egal ob mittags, frühs, abends, wie auch immer. Von daher bleibt gerne dran und ja, Vanessa, ich würde mich freuen, wenn wir zu späterem Zeitpunkt da nochmal zusammenkommen, deine Strategie nochmal als kleinen Recap ansehen, wo du dann stehst, wie das mit den Tiny-Häusern weitergegangen ist und wie das Ganze sich vielleicht auch entwickelt hat. Von daher vielen Dank, dass du heute mit dabei warst.
Ich danke dir, vielen Dank, viel Erfolg und weiterhin alles Gute auch hier für den Podcast.
Danke dir.